Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Wir stellen heute zwei Romane vor, die auf den ersten Blick aussehen wie Krimis und dann doch noch viel mehr sind. Der Tod in ihren Händen von Otessa Moschweg und Wilde Freude von Sorge Chalandon. Vorher gehen wir aber erstmal literarisch auf Reisen. Salih Jamal hat schon zwei Romane veröffentlicht, allerdings im Selbstverlag. Wir stellen jetzt also quasi das Debüt dieses Düsseldorfers mit palästinensischen Wurzeln vor. Im Wiener Septime Verlag ist nun Das perfekte Grau herausgekommen. Eine Farbe, die eigentlich in keinem besonders aufregenden Ruf steht. Das Buch ist es aber schon, sagt Jan Drees. Er hat den Roman von Salih Jamal gelesen und setzt ihn zunächst in seinen Kontext.
Seit den Anfängen unserer Literatur reisen Helden durch unwegsames Gelände. Vor mehr als 4000 Jahren suchte der übermütige König Gilgamesch die Pflanze der Unsterblichkeit. 1300 Jahre später verirrte sich der listige Odysseus auf seiner Heimkehr aus dem Trojanischen Krieg. Im Mittelalter zog Ritter Erek zweimal los, bevor sein Herz endlich Ruhe fand. Wenig später schickte der italienische Dichter Dante Alighieri seinen Helden durch die Höllenwelt. Wenn eine Hauptfigur Dante heißt, wie in Salih Jamals aktuellem Roman, gibt es wenig Hoffnung für alle, die sich an die göttliche Komödie und ihren Anfang erinnern.
Es war in unseres Lebensweges Mitte, als ich mich fand in einem dunklen Walde, denn abgeirrt war ich vom rechten Wege.
So steht es bei Dante und diese Zeilen lassen sich übertragen auf die Figurenkonstellation in Salih Jamals Das perfekte Grau. Der hier ebenfalls in seiner Lebensmitte stehende Dante arbeitet als Hotelhilfe in einem verfallenen Seebad an der Küste Ostdeutschlands.
Die Seele des Hotels steckt in einem maroden Körper. Und mit jeder Schicht Lack, die man auf die abgeschürften und wunden Stellen der Wände oder der Möbel auftrug, mutete dieses Haus wie die Fratzen der verspachtelten und überschminkten Gesichter der alten Damen mit grauen Kurzhaarfrisuren an, die bald begleitet von ihren kleinen Hündchen oder ihren Ehemännern in beigen Windjacken kommen würden.
Die Gefährten Dantes sind Novelle, getrieben von in ihr sprechenden Stimmen. Da ist die Britin Mimi, ebenfalls in der Mitte ihres Lebens stehend, die London den Rücken gekehrt hat, um das andere der Vernunft zu suchen. Und da ist Rofu, aus Afrika geflüchtet. Rofu erscheint als pragmatischer, erdig geerdeter, als basstönender Gag dieses Quartetts. Absichtsvoll missversteht er die deutsche Sprache und verlängert sie ins Heitere. Rofu ist derart bei sich angekommen, dass er sich nicht irritieren lässt von den Korrekturversuchen Dantes, wenn dieser beispielsweise den rechten Gebrauch deutscher Artikel anmahnt.
Das Kabel, das Mikrofon und das Stativ. Verstehe. Er grinste. Alles da. Ich meinte Substantiv. Und ja, alle Artikel sind da oder auch nicht, murmelte ich noch in mich hinein. Was ist Substantiv?
Salih Jamal stellt seine palästinensische Abstammung väterlicherseits im Klappentext aus. Ein stolz artikuliertes Fremdheitsgefühl, das in den vier Figuren seines Romans gespiegelt wird. In Dante, Mimi, Novelle und Rofu, die schnell beschließen, dass sie etwas Besseres als den Tod überall finden und sich deshalb Richtung Süddeutschland aufmachen. Sie haben sehr wenig Geld, stattdessen etliche Sorgen und noch mehr Sehnsucht im Gepäck. Eine dieser Sehnsüchte betrifft Novelle, die von Dante aus der Ferne angehimmelt wird.
Ich traute mich nicht, sie anzuschauen. Es war, als ob ich ein hauchdünnes Glas berührte. Wir standen einfach nebeneinander. Doch ich spürte die Nähe, die sie zuließ. Und vielleicht machte sie sogar einen kleinen Schritt auf mich zu. Nach einer Weile fragte ich sie leise, »Was ist mit dir?« Sie schaute zu Boden und flüsterte, »In meinem Kopf ist fast immer Mitternacht.«
Das perfekte Grau zeigt, wie vier am gesellschaftlichen Rand Existierende ihre persönliche Mitte finden in der gemeinschaftlichen Reise durch Erdbeerfelder über süddeutsche Seen, wie sich jeder von ihnen näher kommt, zur Selbsterkenntnis findet, umso mehr sie den kühlen, klaren Norden hinter sich lassen. Gezeigt wird, wie sie gemeinsam vorwärts kommen, wie sie gleichzeitig scheitern, jeder auf seine Art und Weise.
Das war's. Enttäuschung ist die Schwester der Hoffnung, die Tochter der Sehnsucht und die Mutter der Verzweiflung. Sie ist eine Wunde, die schmerzt, schwer heilt und vielleicht eines Tages vernarbt. Manchmal aber auch nicht. Dann ist sie tödlich.
Wenn in diesem Frühjahr ein deutschsprachiger Reiseroman erscheint, steht er unweigerlich im gegenwartsliterarischen Bezug zur Euro-Trash-Tour von Christian Kracht. Im Kofferraum eines teuren Taxis werden bei Kracht eine hyperkomplexe Poetologie, die Spätfolgen des Nationalsozialismus und tonnenweise Distinktionsballast der oberen 10.000 verstaut. Bei Salih Jamal werden hingegen Bustickets entwertet, ein kleiner Kahn losgemacht, die zweite Bahnklasse gebucht. Eurotrash ist ein Roman der Enge. Das perfekte Grau sucht stürmisch nach dem Weiten, nach realen Möglichkeiten, das rettende Ufer zu erreichen. Es ist hochinteressant, Kracht und Jamal kontrastieren zu lesen, um die ästhetischen Spätfolgen des geraubten Geldes einerseits, jene des finanziellen Mangels andererseits zu erfahren, den Reichtum des real vollzogenen Lebens, des puren Daseins als Mensch in Salih Jamals Debüt, das zeigt, in welcher Weise das perfekte Grau den Horizont erstrahlen lässt.
Jan Drees über Das perfekte Grau von Salih Jamal. Buch und Hörbuch, gelesen von Kurt Kühl, sind im Septime Verlag erschienen. Und Ende April gibt es hier im Deutschlandfunk auch eine Lesezeit mit Salih Jamal. Heute ist aber erst einmal Raffaela Edelbauer an der Reihe. Ab 20.30 Uhr können Sie hier im Programm ein Gespräch mit ihr hören und eine Lesung aus ihrem Science-Fiction-Roman Dave. Otessa Moshfegh wurde 1981 in Boston geboren, als Tochter einer iranischen Mutter und eines kroatischen Vaters. Sie hat zunächst Erzählungen veröffentlicht. Gleich ihr erster Roman, McGlue, über einen alkoholkranken Seemann, wurde 2014 ein großer Erfolg. Im nächsten Roman, Eileen, stand eine seelisch gestörte Frau im Mittelpunkt. Und in Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von 2018 wollte Moshfeghs Protagonistin nichts lieber als verschwinden. Auch die Hauptfigur von Otessa Moshfeghs jüngstem Roman, Der Tod in ihren Händen, hat Probleme. Und Angela Gutzeit sieht da eine gewisse Kontinuität.
Kaputte Gestalten sind Otessa Moshfeghs Spezialität. In ihrem jüngsten Erzählungsband Heimweh nach einer anderen Welt sind sie gefangen in Albträumen, Ängsten und Süchten in einem Amerika der prekären Lebensverhältnisse. Aber seltsam, das anfängliche Mitleid möchte man Moshfeghs Figuren in der Regel schnell wieder entziehen. Ein Satz nur und schon zeigen sie sich in einem anderen Licht. Dann blitzen für einen Augenblick Bösartigkeit und Brutalität auf. Genau diese Aura der Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit umgibt auch die Protagonistin von Moshfeghs neuem Roman »Der Tod in ihren Händen«. Die 72-jährige Witwe Vesta Gul hat nach dem Tod ihres deutschen Mannes Walter ihr bisheriges Leben aufgegeben und ist mit ihrem Hund Charlie in den Osten der USA gezogen. Sie hat sich in einem Holzhaus an einem See eingerichtet, in einer bewaldeten Gegend mit geringer Besiedlung. Eines Tages findet sie auf einem Waldweg einen mit folgenden Worten beschrifteten Zettel.
Sie hieß Magda. Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Ich war es nicht. Hier ist ihre Leiche.
Der springende Punkt, da ist keine Leiche und sie wird im Handlungsverlauf, so viel sei verraten, auch nicht auftauchen. Die alte Dame fühlt sich jedoch von nun an beobachtet und bedroht, gleichzeitig aber auch von diesem kryptischen Schriftstück magisch angezogen. Und so recherchiert sie auf eigene Faust, um das Schicksal dieser angeblich ermordeten Magda aufzuklären. Otessa Moshfegh spielt hier erkennbar mit dem Genre des psychologischen Krimis, ohne es allerdings auszuschöpfen. Ja, sie konterkariert es sogar. Denn schnell wird klar, Vestas Suche nach dem möglichen Mörder kann nur ins Leere laufen. Zu absurd sind ihre Recherchen. Sie erfindet für Magda eine Biografie und ordnet ihr mögliche Täter zu, die sie mit Namen versieht und in ihrer Fantasie immer mehr Gestalt annehmen lässt. Einen von ihnen nennt sie Blake.
Das Blatt Papier war ein Brief. An mich. Wer hätte ihn außer mir finden können? Der Brief hätte genauso gut direkt an mich gerichtet sein können. Liebe Vesta, ich beobachte dich seit einiger Zeit. Beobachtete Blake mich etwa jetzt gerade, während ich aus dem Wald nach Hause hastete? Ich sah den Teenager geradezu vor mir, der gerade erst dem Babyspeck entwuchs, unter dem er seine Abartigkeit bisher verborgen hatte.
Die Kunst dieses Romans besteht darin, eine Unheimlichkeit aufrechtzuerhalten, die sich allein aus der monströsen Gedankenwelt der Protagonistin speist. Es gibt nur eine Perspektive, die der Ich-Erzählerin Vesta. Und so sind auch wir Leser und Leserinnen gefangen in diesem Kosmos von irren Vorstellungen und Erklärungen. Aber ist diese Vesta tatsächlich verwirrt? Nachvollziehbare Gründe dafür gibt es ja. Sie ist einsam, wird offensichtlich von den Nachbarn gemieden und hat nur ihren Hund als Gesprächspartner, mit dem sie Bett und Essen teilt. Nach und nach jedoch verfestigen sich in dieser Geschichte geradezu gegenläufige Erzählstränge, die die Protagonistin in der Tat zunehmend als gefährdet, aber mehr noch als gefährlich erscheinen lassen. So weicht in Vestas Erinnerung die anfänglich behauptete harmonische Ehe mit dem verstorbenen Mann Walter einem abgründigen Hass.
An einem Tag hatten Walter und ich uns zum letzten Mal gestritten. Er versuchte mich davon zu überzeugen, dass ich in dem Riesenhaus in Monlith glücklich und zufrieden sein sollte. Ich weiß noch, wie ich dachte, ich kann es kaum abwarten, dass du endlich tot bist. Ich hoffe, dein Tumor wächst. Hoffentlich bringt der Krebs dich um. Im Grunde habe ich ihn damit umgebracht, mit meinen Gedanken.
An einer Stelle des Romans meint Vesta, dass der Mörder von Magda ein Monster sein müsse, ein Ghul, wie sie hinzufügt. Ein Ghul mit einem H hinter dem G ist nach arabischem Mythos ein leichenfressendes Fabelwesen. Ghul, so lautet allerdings auch der von ihrem Mann angenommene Nachname, nur mit der kleinen Verschiebung, dass hier das H hinter dem O steht. Unter anderem mit diesen Verschiebungen und beziehungsreichen Namensgebungen zielt die Autorin auf Verunsicherung. Wer ist hier eigentlich Täter und wer Opfer? Auch verschmilzt Vesta in ihrer Vorstellungswelt immer mehr mit der angeblich ermordeten Magda. Otessa Moschweg verstrickt ihre Leserschaft in eine flirrende Fiktionalität. Dazu trägt auch bei, dass sie Vesta ihre Spurensuche schriftlich festhalten und dabei über Aufbau und Regeln eines Kriminalromans reflektieren lässt. Moschwegs Figur wird damit zur Autorin ihrer eigenen Geschichte. Aber trauen kann man ihr keineswegs. Man könnte dieses Buch als Roman einer Selbstauslöschung lesen. Verweise auf den Tod durchziehen ihn wie ein roter Faden. In der Logik dieser raffiniert konstruierten Geschichte gibt es jedoch nichts, was man als die Wahrheit bezeichnen könnte. So führt uns die amerikanische Autorin ihren Roman oder vielleicht überhaupt den Roman als einen Ort fantastischer Möglichkeiten vor Augen. Ein spannendes Unterfangen,
sagt Angela Gutzeit über Der Tod in ihren Händen von Otessa Moschweg. Anke Caroline Burger hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Er ist bei Hansa Berlin erschienen. Sorge Chalandon ist Journalist, lange Jahre als Kriegsberichterstatter und seit 2009 als Redakteur der satirischen Wochenzeitung Le Canard Enchaîné. In seinen Romanen beschäftigt er sich ebenfalls mit politischen Themen, mit der Résistance zum Beispiel, dem Nordirland-Konflikt oder dem Strukturwandel in Nordfrankreich. Seinen aktuellen Roman Wilde Freude finde ich zumindest auf den ersten Blick ziemlich untypisch für Sorge Chalandon. Das Buch hat Elemente eines Krimis, es geht darin aber auch um Krebs, um Freundschaft. Die Ich-Erzählerin von Wilde Freude ist Jeanne Sorie, wie ihre Freundinnen sie nennen, weil sie sich ständig entschuldigt. Ich habe Jürgen Ritter gebeten zu erläutern, was Jeanne für eine ist.
Das ist eine Buchhändlerin, die eines Tages feststellt, dass sie Krebs hat. Sie ist nun mit einem Mann verheiratet, der seinerseits auch eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat. Beide haben ihr Kind verloren. Er hat seine Schwester und seine Mutter an Krebs verloren. Und er erklärt sich jetzt nicht in der Lage, seine Frau auf diesem schweren Gang durch die Krankheit zu begleiten. Das ist das Ende dieser Ehe. Und das ist der Anfang für die Buchhändlerin Jeanne in ein neues Leben. Denn sie trifft auf der Krebsstation andere Leidensgenossinnen, mit denen tut sie sich zusammen. Und diese vier insgesamt haben dann eine wilde Freude, wie der Titel sagt.
Erzählen Sie ein bisschen was, Herr Ritte, über dieses Frauentrio, mit dem Jeanne sich dann zusammentut. Das sind ja alles ziemlich ungewöhnliche Personen.
Es sind sehr ungewöhnliche Personen und gemeinsam haben sie alle eben auch hier wieder eine enorme Leidensgeschichte, weil jeder ist ein Kindesverlust zu bemerken. Und diese tun sich nun in einer Wohngemeinschaft zusammen und versuchen gemeinsam sich zu trösten, sich Halt zu geben und haben dann eine entscheidende Idee, eine riesige Dummheit im Kopf. Das erste Kapitel des Romans heißt so. Und das ist dann das, was den Plot dieses Romanes ausmacht.
Die vier planen zusammen einen Coup, weil die eine von den Vieren Geld braucht. Und da beginnt dann die Krimi-Geschichte. Sie sagen es schon, Herr Ritte. Was haben die vor?
Sie haben nicht weniger vor, als einen berühmten Juwelierladen an der Place Vendôme in Paris auszurauben. Das ist bei Chalandon immer alles sehr realistisch geschrieben. Und während man das liest, hat man den Eindruck, das habe ich irgendwo schon mal in der Zeitung als Notiz gelesen. Das kann ich mir jetzt als Film vorstellen. Vielleicht war es mal ein Film, weil es doch immer sehr nah an dem ist, was man täglich sieht. Und dieser Coup gelingt. Das ist die erste Überraschung, denn alle vier sind ja Amateure, auch wenn eine von denen, Brigitte heißt sie, schon eine kleinkriminelle Vergangenheit hinter sich hat. Aber das ist nicht sehr viel. Unvorbereitet im Grunde genommen gehen sie da rein und sie schaffen es mit sehr viel List und auch einem gehörigen Maß an Schuspe.
Und dieses Gelingen dieses waghalsigen Coups, der eigentlich unmöglich erschien, der löst dann die wilde Freude des Titels aus.
Der löst die wilde Freude des Titels aus, das löst die Lebensfreude aus. Das ist ein Akt der Solidarität der Vierten gegenüber im Bunde, die eben unbedingt Geld braucht, um ihre Tochter auszulösen, die der Ehemann nach Russland entführt hat. Ob das wirklich so ist oder ob da nach dem Überfall auf das Juweliergeschäft nicht noch mal eine andere Geschichte beginnt.
Nicht verraten.
Das wollen wir hier nicht verraten, genau.
Genau, denn das ist auch eigentlich nicht wichtig. Denn es geht eigentlich darum, dass vier Frauen in dramatischen Lebenssituationen, die viel Unglück erfahren haben, sich das Leben zurückholen. Jetzt haben die ja alle wirklich ziemlich dramatische Lebensgeschichten. Das haben Sie schon gesagt, Herr Ritte. Wie erzählt denn Chalandon, in welchem Ton?
Erzählt in einem sehr nüchternen und kurzgefassten Stil, aber merkt die Schule des guten Journalismus bei ihm. Das ist kein Ton, der lamoyant wird, obwohl die Gefahr natürlich sehr groß ist, denn es begegnet einem keine Figur in dem Roman, wirklich keine, auch nicht die kleinste Nebenfigur, die nicht irgendeine doch sehr schlimme Leidensgeschichte hinter sich hat. Und Chalandon schafft es, das immer nur ganz kurz zu skizzieren, anzudeuten, denn in der Welt gibt es das auch. Aber durch seinen Stil, doch einen sehr unverwechselbaren Stil, hält er sich das Ganze etwas vom Leibe. Und er geht auch nicht in die Falle, noch eine Krebsgeschichte zu erzählen. Davon haben wir ja nun wirklich sehr viele in der Literatur. Sondern er bedient sich vor allen Dingen des medizinischen Vokabulars. Er spricht von dem, was dann alles gemacht wird bei der Strahlentherapie, bei der Chemotherapie, was das alles bewirkt. Aber alles das im beschreibenden Stil. Die Empathie liegt sozusagen in der Distanz. Das ist das Paradox, das ihm gelingt.
Ich habe schon eingangs gesagt, mich hat das Buch ein bisschen überrascht im Gesamtwerk von Serge Chalandon. Ich habe ihn eher so als politischen Autor abgespeichert und jetzt plötzlich krebskranke Frauen, die Juwelen stehlen. Finden Sie auch, der Roman sticht aus dem Werk ein bisschen heraus?
Das ist ein bisschen romanhafter als die anderen Bücher, die er geschrieben hat, die in der Tat näher an einer Wirklichkeit waren, wo man sich immer fragte, erzählt er jetzt eine wahre Geschichte oder ist es eine erfundene Geschichte, weil das alles so gut einwebt in das wirklich Geschehene, in den Alltag, in Geschichte, in kleine Geschichte, große Geschichte. Hier ist es romanhaft, aber von seinem Prinzip her bleibt es doch ähnlich, denn Chalandon inszeniert Geschichten und schafft es immer irgendwann gegen Ende oder nach zwei Dritteln des Romans eine ganz entscheidende Volte zu bringen. Also insofern ist es ein echter Chalandon. Das Ungewöhnliche ist, wie gesagt, diese doch sehr romanhafte Handlung. Und noch ungewöhnlicher ist natürlich, wie er sich in die Rolle einer Erzählerin findet. Das haben wir bei ihm bisher auch noch nicht gehabt. Das sind ja eigentlich nur Frauen in diesem Roman.
Und die hat auch noch Brustkrebs. Das muss man als Mann ja auch erstmal hinkriegen, aus dieser Perspektive zu schreiben.
Ja, und da bin ich sicher, dass er sich sehr gut informiert hat über das, was dann passiert. Denn das ist wirklich haargenau, was dann alles passiert, wenn man selber das schon mal so aus seiner Nähe miterlebt hat. Das ist eine journalistische Technik, von der ich eben gesprochen habe. Männer sind nur am Rande da, sind die meisten Versager, Aufschneider, Feiglinge.
Sagt Jürgen Ritte über Serge Chalandons Roman Wilde Freude, Deutscher Taschenbuchverlag, aus dem Französischen übersetzt von Brigitte Große. Katja Behrens hat im Literaturbetrieb viele Funktionen ausgefüllt. In den 60er Jahren übersetzte sie amerikanische Literatur, zum Beispiel Henry Miller und William S. Burroughs. Ab 1973 war Katja Behrens Lektorin im Luchterhand Verlag, danach freiberufliche Autorin. 1978 legte sie ihr Debüt vor, den Erzählband »Die weiße Frau«. Sie hat danach mehrere Romane veröffentlicht, auch für Jugendliche, sich mit der Natur und dem Judentum auseinandergesetzt, zum Beispiel in dem Jugendbuch »Der kleine Mausche aus Dessau, Moses Mendelssohns Reise nach Berlin« im Jahre 1743. 2002 erhielt Katja Behrens die Viehhof-Ehrengabe der Deutschen Schiller-Stiftung neben vielen anderen Auszeichnungen. Wie der Alpha Veda Verlag jetzt mitgeteilt hat, ist Katja Behrens 78-jährig in Darmstadt gestorben. So viel für heute vom Büchermarkt. In Forschung aktuell können Sie gleich erstaunliche Meeresschnecken treffen. Ich verabschiede mich. Dina Netz war am Mikrofon. Einen guten Abend.